In meinem Bücherregal steht ein ganz besonderes Buch. Wenn ihr es von außen seht, dann sieht es eher aus wie ein Fotoalbum. Es macht keinen besonders wertvollen Eindruck. Aber wenn man es aufschlägt, dann ist man überrascht, weil man nämlich sieht, da sind ja gar keine gedruckten Buchstaben drin. Das ganze Buch ist handgeschrieben. Und das ist nicht nur das Einzige, es gibt sogar zwei dieser Bücher. Und wenn man es dann liest, sofern man Altdeutsch lesen kann, dann merkt man, das ist ja ein Andachtsbuch. Buchstabe für Buchstabe mit der Hand abgeschrieben. Das ist ja strange. Wer macht denn sowas? Meine Oma hat das gemacht. Sie hatte sich ein Andachtsbuch ausgeliehen und dann hat sie es abgeschrieben, weil man eben die Andachtsbücher nach dem Krieg nicht einfach so kaufen konnte. Also so wichtig ist ihr das gewesen. Das heißt, wenn ich dieses Buch in die Hand nehme, dann erinnere ich mich an meine Oma, wie sie auf ihrem Stuhl saß, in ihrem kleinen Zimmer. Ich war 9 Jahre, als sie starb, also ich habe noch einiges von ihr mitbekommen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir durch euer Haus gehen würden, dass ihr euer Haus so ein bisschen zum Museum umgestalten könntet. Also, wo ihr auch Gegenstände habt, wo ihr sagt, hey, wenn ich diesen Gegenstand nehme, einige lächeln sich nett an, haben eine ganze Menge da vielleicht, wenn ich diesen Gegenstand nehme, dann erinnert mich das an eine Person. Wie zum Beispiel diesen unansehnlichen Holzlöffel, mit dem die Uroma ihre Suppen gerührt hat, von der die Mutter immer noch voll begeistert ist. Oder diese alte Taschenuhr vom Großvater, die er unzählige Mal aus seiner Tasche genommen hat und einen prüfenden Blick drauf geworfen hat, wann dann die Sonne untergeht. Die Gegenstände sind da, so wie dieses Buch, und ihr habt jetzt wahrscheinlich irgendwas anderes in eurem Kopf, was ihr zu Hause habt, aber die Personen sind nicht mehr da. Und trotzdem erinnern diese Gegenstände uns an die Personen. Sie erinnern uns auch an unsere Beziehung, die wir zu dieser Person gehabt haben und an das, was die Person getan hat. Und heute Morgen geht es um einen Gegenstand, der mich auch an eine Person erinnert, an das, was sie für mich getan hat. Der Gerhard hat es schon angekündigt, es geht um diesen Kelch, der eine freie Nachbildung eines anderen Kelches ist, nämlich des Kelches, den der Herr Jesus in seiner Hand hatte, als er mit seinen Jüngern in der letzten Nacht, bevor er starb, das Passamahl gefeiert hat. Und durch dieses Essen mit den Jüngern hat Jesus sich gemeinsam mit ihnen eben daran erinnert, Gott hat sein Volk aus einer Sklaverei gerettet. Sie waren 400 Jahre in Ägypten und Gott hat eben durch übernatürliches Eingreifen dieses Volk herausgeführt. Also, wenn man dann diesen Kelch sieht, dann denkt man vielleicht ähnlich wie bei dem Buch daran, dass Gott hier faszinierend eingegriffen hat und dass ich weiß, ja, da hängt eine ganze Geschichte an diesem Kelch. Ich finde es spannend, dass Gott sehr viel Wert auf Symbolik legt. Wir als Freikirchler eigentlich gar nicht so. Muss alles sehr nüchtern sein, aber Gott legt sehr viel Wert auf Symbolik. Mose hatte für dieses Passamahl, das können wir in 2. Mose 12 lesen, ich zitiere es nur, 3 Dinge festgelegt. Er hatte gesagt, es muss ein gebratenes Lamm sein, es muss ein ungesäuertes Brot sein und es muss bittere Kräuter haben und es muss ein Kelch dabei sein. Nein, hat er nicht gesagt. Vom Kelch steht überhaupt nichts da. Und trotzdem, im Laufe der Zeit kam der Kelch mit dazu, auch wenn Mose nichts davon gesagt hat. Und im Laufe der Zeit wurde dieser Kelch ein fester Bestandteil der Passafeier. Und es gab nicht nur einen Kelch. Wisst ihr, wie viele Kelche es gab bei so einer Passafeier? Es gibt bei so einer Passafeier. Vier Kelche, genau. Ich habe es aus Versehen gezeigt. Cool, wenn man die Fragen stellt und selber die Lösung gibt, ne? Alles angelegt an 2. Mose 6. Es gibt den Kelch der Aussonderung, es gibt den Kelch der Befreiung, es gibt den Kelch der Erlösung und den Kelch der Annahme. Das ist also über die Jahrtausende in diese Passafeier mit hineingekommen und es war auch schon zur Zeit des Herrn Jesus so. Auch wenn Mose nichts vom Kelch gesagt hat. Das fällt dir auf, wenn du mit offenen Augen zum Beispiel Lukas 22 liest. In Vers 17 nimmt der Herr Jesus dort den Kelch und teilt ihn aus. Und dann nimmt er das Brot, so sagt Lukas es. Und dann sagt er, und dann nimmt er den Kelch nach dem Mahl. Das ist ein anderer Kelch. Paulus wird auch in unserem Text genau auf diesen Kelch eingehen. Den Kelch nach dem Mahl. In der Reihenfolge der vier Kelche ist es der Kelch der Erlösung. Und Jesus gibt diesem Kelch eine neue Bedeutung. Und seither nennen wir als Christen es nicht mehr Passamahl, sondern wir nennen es Abendmahl, selbst wenn wir es am Morgen feiern. Weil nämlich Jesus das erste Mal an einem Abend dieses Passamahl mit der neuen Bedeutung gefeiert hat und es wurde dann zum Abendmahl. Also wenn ich diesen Kelch sehe, beim Abendmahl vor allen Dingen, dann erinnere ich mich daran, an diesem Kelch hängt das kostbare Leben des Herrn Jesus. Er gab es für mich. Und Gott hat diesen Kelch uns als Gedächtnisstütze gegeben oder als Erinnerungshilfe oder wie immer du es ausdrücken möchtest, weil wir so vergesslich sind. Da gibt es so viel in unserem Leben, dass wir eigentlich vergessen, um was es hier eigentlich geht. Und es geht beim Abendmahl ja nicht nur um die Befreiung aus Ägypten, wie beim Passamahl, sondern es geht um viel mehr. Es geht um die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Und neben dieser vertikalen Bedeutung, die das Abendmahl hat, hat das Abendmahl natürlich auch noch eine horizontale Bedeutung. Davon haben wir am vorletzten Sonntag gelesen, in 1. Korinther 10. Paulus formuliert es da so und sagt, denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Das ist die horizontale Bedeutung. Wir haben schon gehört, es gibt eine Menge Fußballfans in Stuttgart. Ich war letztens in der Stadt, da habe ich ganz besondere getroffen, das waren die Schotten. Die liefen da alle mit dem Rock rum, ja? Also war ganz nett, aber du merkst, die gehören zusammen. Und wenn du dann Stuttgart-Fans siehst, dann erkennst du sie daran, die haben was Rot-Weißes an und meistens auch noch ein Emblem. Manche haben Trikot und manche haben gefälschtes Trikot und andere haben Schal im Winter und was weiß ich. Aber du erkennst, hey, das sind Stuttgart-Fans, die gehören zusammen. Woran erkennst du eigentlich, dass Christen zusammengehören? Und zwar auch Christen aus verschiedenen Gemeinden. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, naja, die haben ein hellblaues T-Shirt, da steht hinten drauf, Jesus ist unser Thema. Okay, aber wenn natürlich Christen aus anderen Gemeinden auch bei uns sitzen, woran merken wir, dass wir zusammengehören? Paulus wird in dem Text sagen, oder er hat hier in 1. Korinther 10 gesagt, das erkennst du daran, dass wir alle von einem Brot nehmen. Das macht deutlich, wir gehören zusammen. Also das heißt, Abendmahl hat diese vertikale Komponente, die deutlich macht, Gott hat am Kreuz bedingungslos Ja zu mir gesagt. Keine Bedingung gestellt. Und ich bekenne, ich sage bedingungslos Ja zu meiner geistlichen Familie, in die Gott mich hineingestellt hat. Wenn ich dieses Brot breche, dann mache ich deutlich, hey, ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir, wenn wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind. Wir gehören zusammen, so wie die Fußballfans dann das mit irgendwelcher Kleidung ausdrücken müssen, so mache ich das deutlich durch das Brechen des Brotes. Und es macht auch deutlich, hey, ich nehme dich an, wie du bist und ich hoffe, dass du mich auch annimmst, wie ich bin. Und genau diese horizontale Verbindung war in Korinth ein nettes Lippenbekenntnis, mehr nicht. Es war keine Herzensüberzeugung. Das, was sie taten, passte überhaupt nicht zu der Symbolik, die sie im Abendmahl lebten, wenn sie den Becher weitergaben und so nach dem Motto, naja, okay, dann ist es weg bei dir, mit dir will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Wir lesen jetzt mal den Text, wo Paulus das aufgreift. Ihr seht ihn schon hinter mir, 1. Korinther 1, 11, ab Vers 17. Und ich lese tatsächlich mal den ganzen Text zunächst mal. Paulus sagt hier, wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. So haben wir heute Morgen schon gebetet. Herr, hilf uns, dass wir nicht zum Schlechteren heute Morgen zusammenkommen. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit habe ich es denn hier? Ja, genau. Habt ihr nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, wenn ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Jetzt gucken wir mal. Geht's nicht weiter? Ging's weiter? Jetzt. Ja. Das ist so der erste Teil. Also ihr seht, ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Satz, das Abendmahl richtig feiern. Die Christen in Korinth haben es nicht richtig gefeiert, weil sie sich nicht trafen, um sich auf den Herrn auszurichten und sich, und das ist der Schwerpunkt, über ihre Geschwister zu freuen. Das Abendmahl war ihnen im Blick auf die Geschwister kein Achtungsmahl mehr. Wir haben es hier gelesen, es ist vielmehr zu einem Verachtungsmahl geworden. Deswegen sagt Paulus ihnen in Vers 17, ihr kommt zum Schlechteren zusammen. Also könntest eigentlich gleich zu Hause bleiben, oder? Du kommst in die Gemeinde und machst dich gegenseitig fertig. Also du kommst zum Schlechteren zusammen. Und einige der Korinther, die haben das tatsächlich kapiert. Sie haben kapiert, es ist nicht in Ordnung, was hier läuft. Und deswegen gab es Spaltungsgräben zwischen den Christen in Korinth. Zwischen denen, die sagten, alles gut. Und denen, die sagten, nein, das ist schlecht, wenn du deinen Mitchristen so abschätzig behandelst. In Kapitel 1 hat Paulus die Korinther wegen der Rudelbildung um ihren Fanprediger kritisiert. Das haben wir uns angeschaut. Hier dagegen versteht Paulus die Rudelbildung der Korinther und er sagt, es ist gut, wenn die Bewährten sich mit den anderen solidarisieren und sich zu Wort melden. Also er erklärt sich im Grunde genommen hier mit einer Partei solidarisch. Deswegen muss man immer genau hingucken, um welchen Kontext geht es hier. Zwei Formulierungen fand ich spannend. Paulus sagt einmal hier zum Ersten. Ich habe die ganze Zeit gewartet, Buch steht zum Zweiten. Typisch deutsch, gibt's nicht. Aber was ich auch interessant fand, ist in Vers 19, da sagt Paulus, zum Teil glaube ich's. Also Paulus wusste, Christen stellen manchmal auch Dinge dramatischer dar, als sie sind. Ja, zum Teil glaube ich es, nicht alles. Das mahnt mich auch, meine Interpretation nicht zu Tatsachen zu machen. Bemühe dich, besonnen zu reden. Übertreibe nicht. Aber zum Text hier zurück. Paulus sagt im Grunde genommen, ich unterstütze die Bewährten. Und ich sage euch den anderen, eure Einstellung beim Abendmahl ist total daneben. Und um das zu verstehen, sollte man den Hintergrund dieses Abendmahls in Korinth und auch in anderen Gemeinden kennen. Das war jetzt nicht nur typisch Korinth, wie man Abendmahl gefeiert hat. Es war im Grunde genommen ein gemeinsames Abendessen. Und an dieses gemeinsame Abendessen hat sich dann das Abendmahl angeschlossen. Also irgendwann nahm man den Becher und dann war man, ähnlich wie beim Passamahl, in einem anderen Mahl. Und es scheint nach Vers 21 eben so gewesen zu sein, die Korinther haben ihre Tupperdosen mit ihrem eigenen Essen mitgebracht. Also das Essen hatte hier Picknickcharakter und wahrscheinlich viel mehr als Picknickcharakter. Da kamen dann die Reicheren, von wegen Tupperdose oder so, ja. Also dann haben sie erstmal hier, ne, Eckbert, da stellen wir die Schüssel hin. Und hier haben wir auch noch einiges mit fürs Gemeindepicknick. Und ja, die Schüssel hier mit dem Fleisch, die kommt da hin. Und, ne, guter Wein hier in Schwabenland. Und dann braucht man auf jeden Fall noch Soße, ja. Also das ist mein Picknick, ich nehme mein Mal vorweg. Sie waren ja schon früher da. Die Sklaven mussten noch arbeiten. Die haben schon ein bisschen längere Zeit gehabt, bis sie kamen. Und dann kamen sie zum Abendmahl als Sklave. Ne? Ich habe so meine Tüte dabei. Und ja, schon ein bisschen hart, aber geht wahrscheinlich noch. Also das war so ein bisschen die Spannung, die es einfach gab in Korinth. Und dann guckst du, was diese Leute, die Geschwister, die Christen, die da gefeiert haben, das hatte schon ein bisschen hat Zeit gedauert, also die Flasche war nicht mehr zu, die Flasche war auf und die Flasche war leer. Denn ihr habt es in dem Text gelesen, sie waren betrunken. Und wenn da steht, sie waren betrunken, dann waren sie auch betrunken. Hallo Bruder, schön, dass du da bist. Hast du schon gehört, wenn du zur Tür reinkamst? Nicht alle, aber einige. Das heißt, einigen knurrte der Magen und die anderen rülpsten genüsslich vor sich hin und machten deutlich, du, ich finde es erstaunlich, dass du das trockene Brot darunter kriegst. Also weißt du, ich genieße mein Abendessen immer mit schön dick Lachs und schön dick Butter. Das ist dann anders. Aber wenn du lieber Knäckebrot isst, dann mach das. Paulus steht in Vers 22 kopfschüttelnd da. Und er sagt, Leute, merkt ihr noch was? Durch euer Verhalten verachtet ihr die Gemeinde Gottes. Ihr beschämt die, die nichts haben. In der Gemeinde wird es immer wieder Unterschiede geben. Das ist so. Aber die Frage ist, lasse ich es den anderen spüren, dass ich finanziell besser aufgestellt bin als er? Und es geht ja nicht nur um Finanzen. Es kann ja auch sein, dass ich intellektuell besser aufgestellt bin als er oder was immer ich von Gott mehr bekommen habe als der andere. So waren die Korinther nicht drauf. Und deswegen lässt Paulus hier wirklich mal den Rauch rein und er sagt, so ein Verhalten geht gar nicht. Habt ihr nicht Häuser, wo ihr essen könnt und trinken könnt? Es kann doch nicht sein, dass die Glaubensschwester neben dir einen roten Kopf bekommt, weil es ihr peinlich ist, wie wenig sie da hat. Und du gar nicht weißt, wo du deine nächste Megaschüssel eigentlich hinstellen sollst, weil der Tisch viel zu klein ist. Für uns ist wahrscheinlich das gemeinsame Essen heute nicht das Problem. Jedenfalls glaube ich, an unserem Grill sind alle irgendwie fröhlich vereint. Die, die ihre Steaks grillen und die, die ihre kleinen Nürnberger Bratwürste darauf legen. Ich bekomme auch immer wieder mit, es wird locker geteilt, das ist schön. Und ich glaube auch, die Korinther hatten nicht so eine super Gemeindeküche wie wir. Ja, also die da wirklich für Ausgleich sorgen und dass jeder was bekommt und dass keiner irgendwie peinlich berührt sein muss, weil er nur so wenig mit hat. Aber das Prinzip, das Paulus hier anspricht, ich glaube, das betrifft uns auch. Warum verachtet ihr die Einzelnen in der Gemeinde Gottes? Natürlich ist es nicht so, dass ich mit jedem in der Gemeinde gut kann. Natürlich gibt es Leute, die sind überhaupt nicht meine Wellenlänge. Und wenn ich denke, der Charakter vom Anton, weißt du, der regt mich richtig auf, dann kann ich diesen Gedanken zulassen. Hör auf, dich selber zu belügen, dir irgendwas selber vorzumachen. Wenn der Anton dir nicht sympathisch ist, dann gib es doch auch mal vor dir zu. Der Anton ist mir nicht sympathisch. Punkt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie gehe ich mit diesem Gefühl jetzt um? Das ist die Frage. Verachte ich den Anton? Zeige ich ihm das auch noch? Und sage, ja Anton, weißt du, du bist einfach der Nullblicker. Da musst du dich dran gewöhnen, dass du null Dinge blickst. Oder wusste ich doch, du bist einfach der Elefant im Porzellanladen. Du hast schon so viel Porzellan zerschlagen und trotzdem stampfst du da immer noch weiter rum. Aber weißt du, wir werden dich auch nicht verändern, du bist schon 20 Jahre alt, also bleib doch so, ja? Bei jedem Abendmahl mache ich auch deutlich, ich stehe zu meinen Geschwistern. Tue ich das? Das ist die Frage. Das bezeuge ich ja bei jedem Abendmahl. Und ich darf es wissen, ey, Gott geht auch mit dem Anton weiter. Vielleicht sollte ich mich mal darauf konzentrieren, was Gott in seinem Leben schon getan hat. Oder mich für Antons Geschichte interessieren, dass ich einfach mal verstehe, warum ist er denn so, wie er ist. Es ist immer wieder dann auch eine Herausforderung. Was auf gar keinen Fall geht, ist verachten. Das ist viel mehr als jemanden unsympathisch finden. Verachten heißt, ich stelle mich sehr weit über den anderen. Nach dem Motto, wie kann man nur so sein? Verachten heißt niedermachen, öffentlich bloßstellen, verletzen. Das ist was ganz anderes, als ein konstruktives Feedback zu geben. Natürlich darf ich in einer Gemeinde auch jemand anders kritisieren. Aber um ihm doch zu helfen, das ist doch meine Motivation und nicht ihm meine Verachtung zu zeigen. Ich las einen Satz in einer anderen Predigt, den fand ich gut. Da schrieb jemand, statt Menschen in die Gemeinde hineinzulieben, mobben wir sie durch Verachtung heraus. Ich glaube, dass das stimmt und dass das auch eine Frage ist, die wir uns immer wieder stellen müssen. Da passt mir der Kleidungsstil nicht. Da passt mir der Musikgeschmack nicht, die Wortwahl. Wie kann man nur so emotional sein und was weiß ich, was mir alles noch nicht passt? Wir folgen einem Herrn nach und daran erinnert uns das Abendmahl, der sich für uns verachten ließ. Das ist, was die Bibel sehr deutlich sagt und der uns die Kraft schenkt, den Anton zu achten, auch wenn er so anders ist als ich. Und mal ehrlich, ich glaube, auf irgendeine Art und Weise sind wir doch alle komisch, oder? Versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, dass man über das eine und andere auch diskutieren kann, aber meine Haltung ist entscheidend. Komme ich von oben herab oder versuche ich, den anderen zu verstehen und versuche ich auch, meine Position zu erklären? Was ich von Paulus hier lernen will, ist, nutze deine Möglichkeiten nicht, um den anderen in der Gemeinde zu zeigen, wie wenig sie haben oder wie wenig sie können. Das, was wir haben, das haben wir von Gott. Und wir sollten mit dem, was wir haben und mit dem, was wir können, ihn ehren. Ein Weg kann sein, dass ich es teile. Auch mein Können, dass ich vielleicht praktisch viel veranlagter bin und dass ich sage, hey, da helfe ich dem anderen in meinen praktischen Gaben. Und gebe ihm von meinem Überfluss ab. Paulus geht jetzt weiter in Vers, kommt da was? Ihr müsst es vielleicht mal oben weiterschalten. Ah, jetzt, okay. Paulus erinnert die Korinther jetzt ab Vers 23, was die eigentliche Bedeutung des Abendmahls ist. Er sagt, in der letzten Nacht, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl feierte, brach er das Brot und sagte, dies ist mein Leib. Also, wenn ich das Brot in die Hand nehme, dann soll es mich daran erinnern, so wie dieses Brot gebrochen wird, so ist der Leib des Herrn Jesus für mich gebrochen worden, damit ich Gottes Freiheit erlebe. Und in Vers 24 sagt Paulus deutlich, warum wir Abendmahl feiern. Er sagt das, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Das ist das Verständnis des Abendmahles, das Paulus hier in 1. Korinther 11 zeigt. Es gibt ganz andere Abendmahlsverständnisse und ich dachte, es ist vielleicht wichtig, mal nicht, wer weiß wie lange, aber doch auf diese Verständnisse einzugehen. Also es gibt da zunächst mal das evangelische Verständnis. Luther sagt im kleinen Katechismus, im fünften Hauptstück zur zweiten Frage, was nützt solches Essen und Trinken beim Abendmahl? Und er sagt, das zeigen uns diese Worte, für euch gegeben zur Vergebung der Sünden. Nämlich, dass im Sakrament, also in der heilsvermittelnden Handlung, Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit durch solche Worte gegeben wird. Erwähnt auch in der dritten Frage, dass man an die Vergebung glauben muss, aber der evangelische Kirchenbesucher erwartet zu Recht aufgrund dieser Worte, dass ich durch das Abendmahl Vergebung der Sünden bekomme. Das sagt Paulus aber nicht. Er redet von einem Symbol. Es passiert nichts, wenn ich dieses Brot esse. Ich esse das Brot, weil etwas passiert ist. Das ist ein Unterschied. Jesus hat nämlich seinen Leib brechen lassen und daran will ich mich erinnern. Die Erinnerung steht im Vordergrund. Mir gefällt es, wenn du in amerikanischen Gemeinden bist, am Altar steht da sehr oft an dieser Leiste, gut in Holzarbeit eingelegt, in Remembrance of Me, zur Erinnerung an mich. Das ist genau dieser Vers, um das einfach deutlich zu machen. Also das heißt, die evangelische Kirche hat, gemessen an 1. Korinther 11, ein überhöhtes Abendmahlsverständnis. Aber es gibt auch ein falsches Abendmahlsverständnis, und das ist in der katholischen Kirche so, in der Eucharistie, dort heißt es Abendmahl ebenso, da wird nämlich das Brot zum tatsächlichen Leib des Herrn Jesus. Also ihr seht es hier, das sind alles Originalpassagen aus dem Katechismus der katholischen Kirche, und diese Zahlen, die ihr dort seht, das sind die jeweiligen Abschnitte. Du kannst es also ganz normal dort finden. Da heißt es, das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie sind ein einziges Opfer. Die Opfergabe ist ein und dieselbe am Kreuz und in der Eucharistie. Derselbe, der sich damals am Kreuz opferte, opfert jetzt durch den Dienst der Priester. Allein die Weise des Opfers ist verschieden. In diesem göttlichen Opfer, das in der Messe vollzogen wird, ist jener selbe Christus enthalten und wird unblutig geopfert. Das ist ein ganz klarer Widerspruch zu Hebräer 9, wo es heißt, Christus ist einmal geopfert worden und dann wird er denen, die ihn erwarten, zum Heil erscheinen. Also nur weil Dinge irgendwo stehen, sind sie nicht wahr. Warum ist dieser Opfergedanke denn so wichtig? Ist das jetzt das Zweite? Nein. Das ist das Zweite. Das eucharistische Opfer wird auch für die in Christus gestorbenen Gläubigen dargebracht, die noch nicht vollständig gereinigt sind, damit sie in das Reich Gottes eingehen können. Also das heißt, dieses Opfer ist für, wenn du katholisch wärst, deine toten Verwandten. Es soll sie aus dem Fegefeuer holen. Das ist nicht nur komplett unbiblisch, sondern das ist eine krasse Irrlehre. Aber es ist wichtig, das einfach auch mal im Original zu sehen. Die Frage ist, was passiert denn mit diesem Brot? Die katholische Antwort darauf ist, 1371, ich brauche 1376, ja. Durch die Konsekration, also das ist die Weihe des Brotes und des Weines, geschieht eine Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz des Blutes. Also das heißt, das Brot wird zum tatsächlichen Leib des Herrn Jesus. Man nennt es auch Transsubstantiation. Ich habe es irgendwann mal gelernt. Also wenn du das Wort dann hörst, das ist eben die Verwandlung, da gibt es ein Glöckchen und dann heißt es, jetzt ist es tatsächlich der Leib des Herrn Jesus. Paulus widerspricht diesem Gedanken in 1. Korinther 11 vehement. Denn nach katholischem Glauben ist das Brot der Leib des Herrn Jesu, wenn ich ihn esse. Aber Paulus sagt in Vers 26, so oft ihr dieses Brot esst. Also für ihn ist es nach wie vor Brot. Es ist nicht der Leib Christi. Und wenn das Brot nach katholischer Lehre der Leib Christi ist, dann ist es logisch, dass die nächste und letzte Erklärung kommt. Die katholische Kirche erweist der heiligen Eucharistie nicht nur während der heiligen Messe, sondern auch außerhalb der Messfeier den Kult der Anbetung, indem sie die konsekrierten Hostien, also diese Brote, mit größter Sorgfalt aufbewahrt, sie den Gläubigen zur feierlichen Verehrung aussetzt und sie in der Prozession trägt, wie zum Beispiel an Fronleichnam. Also da geht es um Anbetung dieses Brotes. Also ich glaube, wenn man diese Stellen gelesen hat, dann merkt man, die Eucharistie mit 1. Korinther 11 wirklich nicht viel zu tun. Ich habe es eben schon gesagt, sie ist im Gegensatz dazu eine krasse Irrlehre. Und deswegen kann ich als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, nicht einfach an der Eucharistie teilnehmen. Ganz anderes Verständnis. Und ich dürfte es auch nicht. Da gibt es auch noch Paragraphen in dem Katechismus, weil ich eben nicht glaube, dass es der wirkliche Leib des Herrn Jesus ist. Gut, kommen wir vom Katechismus zurück in den Bibeltext. Die Korinther haben diese katholischen Lehren natürlich noch nicht gekannt, aber sie gingen auch nicht so im Abendmahl damit um, wie Gott es sich gewünscht hat. Wir haben gesehen, die Erfolgreichen haben die Habenichtse verachtet und beschämt. Und deswegen sagt Paulus in Vers 27, sie haben in einer unwürdigen Weise, das ist, was er meint, sie haben unwürdig das Abendmahl genommen. Und er sagt, das hat Folgen gehabt. Einige von ihnen sind dann wirklich krank geworden und die sind gestorben. Also das heißt, Gott hat hier eingegriffen. Körperlich eingegriffen, weil sie ihr Verhalten nicht reflektiert haben. Sie haben sich selbst nicht beurteilt, heißt es hier. Also es geht beim unwürdigen Nehmen des Abendmahls nicht zuerst um die Frage, gibt es eine Schuld zwischen mir und Gott? Auch wenn die Bibelstelle immer wieder so gelesen wird und ich bin mir klar, ich kann das 100-mal hier sagen, es wird wahrscheinlich trotzdem so sein, dass man der Tradition folgt, die ist einfach stärker. Aber wenn das so wäre, dass es Paulus hier um Schuld ginge, dann müsste er sagen, daher meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, dann prüft euch, ob Schuld in eurem Leben ist. Das wäre eigentlich die Logik, sagt Paulus aber nicht. Er sagt, wartet aufeinander, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Und wenn jemand Hunger hat, dann soll er gefälligst zu Hause essen. Also es geht um diese äußere Form, die natürlich eine innere Einstellung dem anderen gegenüber transportiert. Also es zeigt, dass Gott im Abendmahl hier eine ganz wichtige Stellung einräumt. Das heißt nicht, dass ich beim Abendmahl steif da sitzen muss und dass ich keine Nadel auf den Boden fallen hören darf. Gerhard hat schon gesagt, ich darf mich freuen. Es ist eine Siegesfeier, zu der ich eingeladen bin. Ich darf es feiern. Meine Schuld ist vergeben. Ich glaube, dass das in unserem Abendmahl oft wenig irgendwie rüberkommt, diese Freude. Vers 26 war für mich auch noch ein spannender Vers. Hat mich gefragt, ist das schon Verkündigung, wenn ich das Abendmahl nehme? Oder meint Paulus hier die verkündigenden Einsetzungsworte um das Abendmahl herum, wenn er sagt, wenn ich das Brot esse und den Kelch trinke, dann verkündige ich den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Essen allein schon Verkündigung. Ich bin ein Fan davon, Texte nicht in Theologien zu pressen, sondern stehen zu lassen, wie sie stehen. Und deswegen halte ich das durchaus hier für möglich. Dass es eine Verkündigung ist, wenn ich das Abendmahl zu mir nehme. So wie das Brot gebrochen wird, so ist der Leib des Herrn Jesus für mich gebrochen worden. Und so wie Brot und Wein getrennt sind, so ist der Leib des Herrn Jesus vom Blut getrennt gewesen. Jesus war tatsächlich tot. Er hatte keine Vitalfunktionen mehr. Das EKG hat eine Nulllinie gezeigt, aber er ist auferstanden. Er ist auferstanden und lebt. Und auch das wird im Abendmahl deutlich. Er wird auf diese Erde zurückkommen. Das ist die Botschaft der Freude und das ist die Botschaft des Sieges. Jesus kommt, um mich zu holen. Aber, und das wird in diesem Text auch deutlich, es ist auch eine Botschaft des Gerichtes. Denn die Frage schwingt natürlich mit, bin ich zu ihm umgekehrt? Und wenn ich das nicht bin, dann lüge ich, wenn ich das Abendmahl nehme. Denn im Abendmahl mache ich ja deutlich, dieses Opfer, das gilt für mich. Ich gehöre zu Jesus und die anderen gehören zu mir. Wenn ich nicht mit Jesus unterwegs bin, dann kann ich das logischerweise nicht verkündigen. Sein Tod brachte mir Leben, weil es eben nicht so ist. Und dann kannst du dich erst recht nicht darauf freuen, dass Jesus wiederkommt. Dann kommt Jesus als Richter und nicht als Retter, der mich rächen muss, weil ich an der Sünde festgehalten habe und weil ich sie Jesus nicht gebracht habe. Weil ich nicht zu Jesus im Gebet gekommen bin und ihm gesagt habe, Herr, bitte vergib mir die Schuld meines Lebens. Jesus kann das. Er kann mir Schuld vergeben, weil er für mich gestorben ist. Ich muss meine Schuld vor Gott nicht verstecken, sondern ich darf zu ihm kommen im Gebet mit der Einstellung, es tut mir leid, dass ich dich durch meine Schuld ans Kreuz gebracht habe. Und die Sehnsucht des Herrn Jesus ist, ich soll ihm meine Schuld bringen. Und dann darf ich mich darauf freuen, ihm wirklich zu begegnen, ohne eben einen Schuldenrucksack auf meiner Schulter zu haben. Und ich darf mich als Christ darüber freuen, wenn Jesus wiederkommt. Und ich darf auch sicher sein, auch wenn ich sterbe, ich bin bei ihm. Das ist ganz wichtig, dass du das weißt. Wenn du das nicht weißt, dann haben wir nach dem Gottesdienst hier vorne Leute, die gerne mit dir beten, die gerne mit dir reden. Ich habe schon vorhin gesagt, als ich den Tod von Werner angekündigt habe, er war jemand, der ganz, ganz stark auf die Entrückung gewartet hat und der jetzt bei Jesus ist. Der sehen darf, was er geglaubt hat. Das ist eine unfassbare Hoffnung, die Jesus uns anbietet. Es ging heute um das Thema, das Abendmahl richtig feiern. Wir können es richtig feiern, das Abendmahl, wenn wir diesen Kelch in die Hand nehmen und uns daran erinnern, Jesus hat für unsere Schuld bezahlt, er ist mein Retter. Dann stehst du da und denkst, wie unglaublich ist denn das? Aber ich will das Abendmahl auch richtig feiern und nicht falsch. Und deshalb kann ich nur als Christ das Abendmahl nehmen, das ist mein Privileg. Ich muss nicht perfekt sein. Aber wisst ihr was, ich gehöre zum perfekten Jesus. Das reicht. Er hat bezahlt, deswegen muss ich gar nichts mehr bezahlen. Und wenn ich das Abendmahl richtig und nicht falsch feiere, dann zeige ich auch durch das Abendmahl, ich gehöre zur Familie Gottes und meine Glaubensgeschwister, die gehören alle zu mir, völlig egal, ob sie mir sympathisch sind oder nicht. Und ich will in ihnen das sehen, was ich selbst bin. Ein Kind Gottes, das der Vater liebt. Ich will sie nicht verachten, sondern sie lieben. Auch wenn es mir bei dem einen leichter fällt und bei dem anderen schwerer. So feiere ich das Abendmahl richtig. Amen. Ja, nehmt euch kurz Zeit, um Gott zu antworten auf das, was er euch wichtig gemacht hat. Und dann wird es hier weitergehen.